Talks sind schwul und Game of Thrones übernimmt Star Wars. Worum es geht, das sagen wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Michael Bay dreht für DC. Was geht ab mit Cloverfield? Tarantino verletzt Uma Thurman. Venom dreht auf. Fuller haut mal wieder in den Sack. Logan Paul jetzt werbefrei. Hereditary schockt und mehr Zeitlupen-Action. Flips wird im Februar unterstützt von unseren Flips-Guardians Daniel Schuh, Dominik Richter, Tubarts, One Cup, Downy Dwarslöper, Der Recke vom Well, Orno Dreipolz, Anja Scholz, Akoya, Patrick Schmidt, JFK Faker, T-Unit CB, Marc-André Schreiber, Sepp Kerschbaumer, Silko Pelasch und Luca Kamens. Und hier sind unsere Junior-Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken möchten für ihren Support. Neulich rätselten wir ja noch, ob Anti-Held Venom, den Tom Hardy im kommenden Film spielen wird, wohl Teil des MCU ist und ob Peter Parker auftauchen wird. Die Frage beantwortet der diese Woche erschienene Trailer leider nicht und irgendwie auch ansonsten kaum welche. Denn der Versuch, die Fans zu begeistern, ging nicht ganz so effektiv aus. Denn so löblich es ist, wenn ein Teaser nicht schon alles verrät, er sollte doch zumindest andeuten, worum es gehen könnte. Denn nur einen schwitzigen Tom Hardy und schwarze Suppe im Aquarium zu sehen, macht jetzt nicht so richtig neugierig. Vor allem nicht die Masse an Leuten, die wohl keinen Plan haben, wer oder was Venom eigentlich ist. Trotzdem hoffen wir mal, dass der volle Trailer, wenn er denn kommt, beeindruckender wird und der Film doch dann letztlich überzeugt. Was meint ihr dazu? Sagt es uns in den Kommentaren. Doch diese Woche brachte auch beeindruckende Trailer, allen voran den des Sundance-Geheimtipps Hereditary, in dem Toni Collette die Hauptrolle spielt. Der Geister-Thriller mag auf den ersten Blick wirken wie ein weiterer 0815 Conjuring-Abklatsch, ist jedoch schauspielerisch und von der Tiefe der Story eine ganz eigene Klasse. I just don't want to put any more stress on my family. Noch gibt es keinen Starttermin für Hereditary, aber Horrorfans, die mehr wollen als die Malen nach Zahlen Jumpscares von Winchester und Co., werden hier dann hoffentlich bald auf ihre Kosten kommen. Quentin Tarantino machte zuletzt ja durch seine kommenden Filmprojekte neugierig. Als Regisseur von 69 über die Manson Family und eines Star Trek-Films beflügelte er die Fantasien von Filmfans, doch diese Woche musste er sich verteidigen. Und zwar, weil im Zuge der Aufarbeitung des Harvey Weinstein-Skandals herauskam, dass er Mitschuld an einem Unfall trägt, den Uma Thurman am Set von Kill Bill hatte. Er überredete sie trotz ihrer Bedenken zu einem Autostunt, der dann in einem schweren Unfall endete. Trotzdem scheint zwischen den beiden jetzt kein allzu böses Blut zu bestehen, denn Uma Thurman verteidigt Tarantino auf Instagram. Tarantino habe ihr das Videomaterial des Vorfalls ausgehändigt gegen den Rat von Weinstein und der Produzenten. Sie verurteilt die Produktion für die Leichtsinnigkeit, die zu dem Unfall führte, auch wenn es wohl eher Dummheit als böser Vorsatz war. Sie verdammt allerdings die Vertuschung des Ganzen durch die Produktion und ihre Schauspielagentur CAA. Tarantino entschuldigte sich mehrfach und konnte dann gleich weitermachen, denn in derselben Woche gab es Aufruhr über ein sehr dummes Interview mit Howard Stern aus dem Jahr 2003, in dem Quentin Tarantino Roman Polanski gegen den Vorwurf der Vergewaltigung einer 13-Jährigen verteidigte. Mit dem Argument, sie habe das ja gewollt. Auch hierfür hat er sich mittlerweile entschuldigt und zugegeben, nicht wirklich nachgedacht zu haben, was das für das Opfer bedeutete. Das Ganze ist insofern relevant, da Polanski in Tarantinos 69 als Figur auftauchen könnte, da Charles Manson ja dessen Freundin Sharon Tate ermorden ließ. Hoffen wir mal, dass er seine Lektion gelernt hat. Seine Aussagen lassen zumindest erkennen, dass er die Kritik ernst nimmt. Clover, what the fuck? Das dachten sich vermutlich die meisten Zuschauer des Super Bowl am letzten Wochenende. Denn neben den üblichen Trailern zu Blockbustern wie Jurassic World 2, Mission Impossible 6 und Co. verblüffte Netflix mit einem Clip, der Werbung für The Cloverfield Paradox machte. Also dem Film, der eigentlich als The God Particle ins Kino kommen sollte und mehrfach verschoben worden war. Noch am selben Abend konnten Fans weltweit den Film auf Netflix sehen, was wohl einer der genialsten PR-Coups der Streaming-Geschichte sein dürfte. Ob sich die 5 Millionen Dollar gelohnt haben, die Netflix an Paramount für die Rechte gezahlt hat? Aus Marketing-Sicht auf jeden Fall, denn der Film war das Thema im Netz und jeder fragte sich, was er über das Cloverfield-Universum enthüllte. Und ja, tatsächlich erklärt er teilweise die Ereignisse der beiden vorigen Filme. Leider ist er ansonsten aber kein sehr guter Film, der trotz guter Darsteller wie eine Mischung aus halbgar nachgespielten Szenen besserer Filme wirkt und sich frei bei allem von Alien bis Interstellar und Event Horizon bedient. Das sehen auch die Kritiker so, die gaben dem Überraschungsfilm nur 4,5 Punkte im Schnitt. Fans dürften trotzdem gespannt sein, denn noch dieses Jahr sollte Cloverfield 4 mit dem Titel Overlord ins Kino kommt. Der spielt da 1944 mitten im D-Day, wenn sich die amerikanischen Soldaten übernatürlichen Gegnern gegenübersehen. Und wem das immer noch nicht reicht, Gerüchten zufolge ist das Remake des israelischen israelischen TV-Films Call Ma, das J.J. Abrams mit Daisy Ridley produziert, ebenfalls ein Cloverfield-Film. Darin geht es um einen Mann, der nach einem Autounfall 50 Jahre im Jenseits auf seine Freundin wartet. Bestätigt ist dieser Zusammenhang noch nicht, allerdings soll es im Cloverfield Alternate Reality Game, das ja seit 2008 überall im Netz Hinweise versteckt, erste Andeutungen geben. Habt ihr Cloverfield Paradox schon gesehen und habt ihr auch schon ausprobiert, was passiert, wenn ihr Cloverfield und den neuen Film gleichzeitig startet? Ungefähr so bei Minute 18. Spooky. Wie gefällt euch das Ganze? Sagt es in den Kommentaren. Was wäre die Woche ohne Comic News? Und nein, ich meine nicht den neuen Deadpool-Trailer, der uns etwas mehr von Cable zeigt, der natürlich auch sehr nice ist, sondern die Gerüchte, dass es mit dem Lobo-Film endlich vorangehen soll. Der ist ja bei DC seit über 10 Jahren immer mal wieder im Gespräch, doch bisher sind alle Versuche gescheitert, den hyperbrutalen und unkaputtbaren Kopfgeldjäger auf die Leinwand zu bringen. Irgendwann war sogar mal Dwayne Johnson im Gespräch, die Rolle zu spielen, aber auch das führte zu nichts. Jetzt berichtet der Hollywood Reporter, es gäbe Gespräche zwischen Warner und Michael Bay. Allerdings müsse das Drehbuch, das es gibt, noch umgearbeitet werden, weil es derzeit mit 200 Millionen Dollar Budget einfach zu teuer sei. Gar keine so unrealistische Summe, wenn man weiß, dass Lobo, wenn er schlecht drauf ist, schon mal interplanetaren Genozid begeht. Große Bedenken dürfte allerdings Bay als Regisseur machen, denn auch wenn er sich mit Testosteron-Action auskennt, es steht zu bezweifeln, dass er die Figur versteht, denn Lobo war eine Satire, eine Parodie auf hypermaskuline, brutale Comichelden wie Wolverine und Punisher. Die Gewalt bei Lobo ist extrem, aber eben mehr Deadpool als Logan. Bays Verständnis von Humor war bisher auf dem Niveau zurückgebliebener, notgeiler 10-Jähriger und würde der Figur wohl kaum gerecht werden. Wollt ihr Lobo überhaupt im Kino sehen? Sagt es uns in den Kommentaren. Star Wars schafft es ja jede Woche wieder, uns zu überraschen. So auch diesmal. Denn während die Fans noch daran zu knabbern haben, dass Rian Johnson die nächste Trilogie plant, wurde diese Woche bekannt, dass David Benioff und D.B. Weiss ebenfalls neue Star Wars Filme konzipieren werden. Und wenn ihr jetzt fragt, wer bitte? Dann habt ihr vermutlich bei Game of Thrones nie auf die Namen geachtet, denn das sind die beiden Macher der Hitserie, die im nächsten Jahr enden wird. Was bedeutet, die beiden haben Zeit, sich auf die Galaxy Far, Far Away zu konzentrieren, worauf sie sich laut StarWars.com auch extrem freuen. Also noch mehr Star Wars Filme! Und noch mehr Gelegenheit für Spekulationen. Denn bekannt ist bisher nur, dass die Serie unabhängig von Rian Johnsons Trilogie und der jetzigen aktuellen Trilogie sein soll. Und Disney-Boss Bob Iger sagte nur, die beiden Game of Thrones-Macher würden sich auf eine bestimmte Zeit im Star Wars-Universum konzentrieren und die als Ausgangspunkt ihrer Storys nehmen. Ich freue mich dann schon mal auf die Fan-Theorien, die uns dazu in Zukunft erwarten. Thematisch passen die beiden ja, denn Inzest, Mord und Intrigen sind ja Dinge, mit denen sie sich auskennen. Und ob White Walker oder Stormtrooper, Hauptsache es gibt Krieg. Ach ja, und dann gab es noch eine Enthüllung zu Star Wars. In die letzten Jedi gab es schwule Figuren. Und zwar nicht Poe und Finn, wie die Fanfic-Welt gehofft hat, sondern Porks. Denn wie Fans mit scharfen Augen erkannt haben, auf Lukes Inselexil Ahch-To sind zwei Porks zu sehen, die miteinander rumschnäbeln und beides sind Männchen. Das ist offiziell, denn männliche Porks sind größer als die Weibchen und haben orange Federchen um die Augen, also genau das, was dort zu sehen ist. Im Vergleich dazu gibt es in der offiziellen Star Wars App ein Hetero-Pork-Pärchen zu sehen, die unterschiedlich aussehen. Okay, das ist cute und ein netter Gag und macht Porks noch sympathischer, aber für die kommenden Filme wäre es dann ganz schön, wenn tatsächlich auch mal Hauptfiguren auftauchen, die nicht nur hetero sind.
Serien, kaum ist er da, ist er weg. Genau, wir reden von Brian Fuller, dem Macher hinter Dead Like Me, Hannibal und American Gods. Denn der hat ja mittlerweile eine gewisse Tradition, wenn es darum geht, aus kreativen Differenzen heraus aus Projekten auszusteigen. Auch bei Star Trek Discovery hat er sich ja vor dem Start verabschiedet, was der Serie jetzt nicht unbedingt geschadet hat, die nach dem Mid-Season-Break gerade beweist, dass sie deutlich smarter sein kann, als wir es anfänglich vermutet hatten. Fuller hat nach der vielgelobten ersten Staffel von American Gods gerade im Zorn die Produktion verlassen, weil er nicht das gewünschte Budget bekam für Staffel 2. Und jetzt ist er zusammen mit Co-Creator Hart Hansen auch noch aus dem Reboot von Amazing Stories raus, das sie für Apple entwickeln sollten. Die Anthology-Serie, die in den 80ern von Steven Spielberg produziert wurde, war so etwas wie die familienfreundliche Version der Twilight Zone und soll eines der Vorzeigestücke von Apples eigener Serienproduktion sein. Wie es damit jetzt weitergehen wird, ist noch nicht raus, aber langweilig wird Brian Fuller wohl nicht. Er soll jetzt für Paramount TV aus Anne Rice Vampire Chronicles eine Serie entwickeln. Wir können ja schon mal Wetten abschließen, wie lange er bei dem Projekt bleibt. Werbefrei! Das klingt für YouTube-Zuschauer super, ist für Creator, die mit den Einnahmen ihre Existenz finanzieren, aber eine Katastrophe. Und selbst einen schauspielernden Millionär wie Logan Paul dürfte es wohl kaum kalt lassen, wenn ihm diese Einnahmequelle wegbricht. Doch genau das ist diese Woche passiert. Nachdem er sich mit einem auffälligen Promo-Clip als Aufklärer zum Thema Selbstmord zu inszenieren versuchte und den reuigen Sünder gab, war er kurz darauf wieder ganz der Alte und twitterte, er würde pro Retweet einen Tide Pod schlucken. Damit nahm er Bezug auf die Tide Pod Challenge, eine sehr dumme und potenziell lebensgefährliche Challenge, bei der Kids Waschmittelkonzentrat in Tropsform schlucken. Ein Trend, der schon zu mehreren schweren Verletzungen führte und für die Teilnehmer im Krankenhaus endete. Die Reaktionen auf Logan's Tweet waren eindeutig, als er nach 43.000 Retweets ergänzte: Verdammt, das fühlt sich nicht so gesund an. Ja, super Idee, seinen sehr jungen und nicht gerade mega reflektierenden Fans diese Challenge nahezubringen, gegen die Hersteller und YouTube seit Monaten ankämpfen. Und während Microsoft fleißig Games aus seinem Xbox Marketplace wirft, die es Spielern erlauben, Logans Aktion im Selbstmordwald nachzuspielen, because why not, hat YouTube jetzt endlich auch Konsequenzen gezogen. Sie strichen Paul komplett alle Werbung auf unbestimmte Zeit. Zuvor hatten sie nach dem Selbstmordwald-Vorfall bereits aus ihrem Preferred-Programm geworfen, jetzt bekommt er gar keine Werbung mehr und auch seine Serien- und Filmauftritte dürften sich damit erledigt haben. Und ob die Eltern seiner Fans weiterhin bereit sind, so viel Geld für seinen Merch auszugeben, wird sich auch noch zeigen müssen. Noch ein Tidepod, Logan?
Switch-Fans fiebern derzeit ja auf Labo hin. Doch es soll ja noch einige andere Exclusive-Titel geben, auf die sich zu warten lohnt. Denn Odyssey und Breath of the Wild halten ja nicht ewig und derzeit dominieren Ports und Remakes die mobile Erfolgskonsole. Da käme ein neuer Metroid-Teil ja gerade recht. Metroid Prime 4 wird als Switch-Exclusive kommen und diese Woche wurde auch bekannt, wer das Ganze macht. Bandai Namco und nicht mehr die Retro Studios, die die ersten drei Teile entwickelt haben. Interessant dabei, die Singapore Studios von Bandai Namco haben ja einige der Entwickler des leider gecancelten Star Wars 1313 eingestellt und wenn die jetzt an Metroid Prime arbeiten, dann könnte das Ganze wirklich ziemlich cool werden. Wenn wir denn endlich erleben, wie es mit der Kopfgeldjägerin Samus Aran weitergeht. Ein Release-Date gibt es leider weiterhin noch nicht und der Teaser-Trailer war ja auch leider alles andere als aussagekräftig. Trotzdem ein Grund zur Vorfreude für alle Switch-Gamer. Zeit für Raubkatzen und die Starts der Woche. Arr. Der erste Marvel-Film des Jahres und der erste mit einer mehrheitlich schwarzen Besetzung. T'Challa haben wir ja schon in Civil War kennengelernt, als sein Vater, der König von Wakanda, ermordet wurde. Jetzt wird er zum König und muss feststellen, dass ihn nicht jeder auf dem Thron sehen möchte. Black Panther kommt als Mischung aus altem Bond-Film und Superhelden-Abenteuer daher mit einer fantastischen Besetzung. Neben Chadwick Boseman und Lupita Nyong'o überzeugen vor allem Letitia Wright als Black Panthers Schwester Shuri, die in allen Szenen, in denen sie vorkommt, den anderen Figuren die Show stiehlt. Und natürlich Andy Serkis, der seine Rolle als Claw aus Age of Ultron aufleben lässt. Auch Michael B. Jordan als Bösewicht Killmonger macht seine Sache gut. Die Charaktere sind alle interessant und Wakanda ist eine spannende Erweiterung der Marvel-Welt mit seiner Mischung aus Hypertechnologie und afrikanischer Kultur. Schade ist, dass die Story extrem vorhersehbar und überraschungslos verläuft und die durchaus interessanten politischen Ideen, die angerissen werden, keinerlei tiefere Auseinandersetzung verursachen. Denn Black Panther hätte das Potenzial eines wirklich subversiven Films à la V for Vendetta. So bleibt er leider nur ein normaler Marvel-Film mit vielen der Stärken, aber auch einigen der typischen Schwächen. Die Action-Szenen sind zum Großteil hibbelige Wackelkamera statt beeindruckender Kampfchoreografien und einige der Trickeffekte und Greenscreen-Szenen fallen schon sehr negativ auf. Ein Problem, das wir zuletzt ja auch in Thor 3 beklagen mussten. Auf rein technischer Seite könnten die Filme nochmal eine Schippe drauflegen. Insgesamt unterhält der Film aber dank der sehr sympathischen Charaktere und der tollen Schauspieler solide und alleine, dass er es schafft, einen typischen Blockbuster nur mit schwarzen Schauspielern zu besetzen, die mal keine Ghetto-Hip-Hopper und Drogendealer spielen müssen, sondern Superhelden, das ist schon mal ein Gewinn. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen, denn leider ist das im Jahr 2018 immer noch eine Seltenheit. Die Kritikerkollegen waren begeistert, sie geben im Schnitt 8,5 Punkte, ich würde ihm solide 7 geben. Mit The Shape of Water startet diese Woche einer der besten Filme der letzten Jahre. Guillermo del Toro erzählt seine ganz eigene Version des Schrecken vom Amazonas. Eine stumme junge Frau, die als Reinigungskraft in einem geheimen Forschungslabor arbeitet, freundet sich dort mit einer Wasserkreatur an, an der die Wissenschaftler grausame Experimente durchführen wollen. Der Film, der Anfang der 60er Jahre zur Zeit des Kalten Krieges in Baltimore spielt, ist die perfekte Verquickung von klassischer Die Schöne und das Biest-Paraphrase und altmodischem Erotik-Horror, gepaart mit fantastischen Bildern, faszinierenden Charakteren, Wärme und Humor. Sally Hawkins ist als Eliza großartig, die ohne etwas zu sagen trotzdem alles sagt. Doug Jones, der die Kreatur spielt, ist einmal mehr beeindruckend in seiner Körpersprache. Michael Shannon gibt einen sehr liebenswert hassenswerten Bösewicht ab und Richard Jenkins als ihr schwuler Nachbar, der zu ihrem Mitverschwörer wird, ist genauso beeindruckend. Zu Recht Oscar-nominiert ist The Shape of Water einer der Lichtblicke für alle, die genug haben von Sequels, Prequels, Remakes und Reboots und die bereit sind für eine mitreißende Monster-Love-Story. Die Kritiker sind auch hier begeistert mit durchschnittlich 8,5 Punkten und da würde ich mich sogar anschließen. Alles Geld der Welt wäre vermutlich ein kleiner Start der Woche, hätte sich Regisseur Ridley Scott nicht entschlossen, wenige Wochen vor dem Start Kevin Spaceys schon abgedrehte Szenen aus dem Film zu werfen und ihn durch Christopher Plummer zu ersetzen. Das war eine gute Entscheidung, denn Plummer passt perfekt in die Rolle des kaltherzigen Milliardärs John Paul Getty, der sich weigert, das Lösegeld für seine entführten Enkel zu bezahlen. Die auf der wahren Geschichte der Entführung basierende Story sieht schick aus und ist routiniert erzählt, nimmt sich aber derartige künstlerische Freiheiten, dass sie mit der Realität nicht mehr so viel gemein hat. Michelle Williams bleibt unterfordert als besorgte Mutter und Mark Wahlberg ist halt auch dabei. Charlie Plummer als Entführungsopfer macht einen soliden Job, der den Film aber trotzdem nicht in die Spitzenklasse hebt. Die Kritiker geben im Schnitt 7 Punkte, bei mir landet er bei 6,5. Und da ist sie wieder, die Zeit, Danke zu sagen. Und der geht natürlich zuerst an unsere Flips Timelords, die jeden Monat einen extrem wichtigen Beitrag leisten, damit wir diese Sendung produzieren können. Danke aber wie immer natürlich auch an unsere Flips Patronus und Padawans, denn auch eure Unterstützung hilft uns sehr. Noch haben wir unser Goal nicht erreicht. Wenn du wissen willst, wie weit wir davon noch entfernt sind, dann schau doch jetzt mal auf Patreon vorbei. Dort könnt ihr uns natürlich auch unterstützen oder wenn ihr euch sicherer fühlt auf einer deutschen Seite, wir bieten jetzt seit kurzem auch Steady an. Dort könnt ihr zum Beispiel auch Bankeinzug nutzen. Natürlich gibt es auch Dankeschöns von uns für euch an alle Unterstützer in Form von Live-Podcasts, Bonusfolgen, Wallpaper bis hin zu Tassen und T-Shirts. Also draufklicken und mitflipsen. Das war's wieder von uns in dieser Woche und natürlich unterstützt ihr uns auch, wenn ihr uns teilt, weiterempfehlt und natürlich denkt dran, uns zu abonnieren, damit ihr kein Video verpasst und die Glocke zu aktivieren.
Genau, und wenn ihr auch weiterschauen wollt, es gibt Marvel Specials, alles, was am MCU nervt.
Oder alles, was ihr unbedingt noch vor dem Start von Black Panther wissen solltet. Wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, läuft.